Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe heute einen Gast bei mir, der ein Selfmade-Mann ist, der vom Maurer zu einem ja großen Investor sich hochgearbeitet hat und dessen Namen eigentlich in der derzeitigen Elbtower-Debatte immer wieder fällt. Bei mir ist Dieter Becken. Herr Becken, schön, dass Sie da sind.
Ja, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, wir stehen alle, wir haben eben ein bisschen geplaudert, noch unter dem Eindruck der Wahlergebnisse vom Sonntag in Thüringen und in Sachsen. Und wer Sie ein bisschen kennt, weiß ja, dass Sie auch ein Kind des Ostens sind. Sie sind aus Mecklenburg als 11-Jähriger, glaube ich, ja, geflohen.
Ja.
Wie schauen Sie denn auf diese Ergebnisse?
Naja, also die Ergebnisse haben mich schon auch ein bisschen überrascht und ich bin auch ein wenig besorgt. Denn wir haben ja Konstellationen, die sehr schwierig sind. Das wird ganz schwierig, eine Koalition zu bilden. Also die Machtverhältnisse dort sind nicht geordnet. Und wie die sich entwickeln jetzt in den nächsten Wochen, bin ich mal sehr gespannt. Ich schließe auch keine Neuwahlen aus.
Haben Sie irgendwie eine Erklärung? Also ticken die Ostdeutschen wirklich anders, wie manchmal gesagt wird, Sie als zumindest Ex-Ostdeutscher? Oder ist das einfach jetzt auch durch den Zeitpunkt so, dass die Leute die Ampel abwählen wollten?
Naja, ich denke, das ist eine Mischung aus all dem, was Sie gerade gesagt haben. Also es kommt natürlich, sind natürlich auch Vorbehalte aus der alten Zeit, so will ich das mal nennen. Und natürlich eben auch andere Einsichten, die sich jetzt aus den alten Bundesländern in die neuen Bundesländer hineingetragen haben. Und gerade auch die Menschen dort hatten eine Menge aufzuholen. Sie haben eine Menge verloren nach dem Mauerbau mussten sie das, nach dem Mauerfall mussten sie das Ganze aufbauen. Und daraus ergibt sich eben natürlich auch die eine oder andere Frage. Und die Frage vor allen Dingen, wie geht's weiter? Und daraus, denke ich mal, haben sich diese schwierigen politischen Verhältnisse ergeben.
Ja, wir haben heute mit der Politik angefangen, weil das, glaube ich, wirklich in den kommenden Monaten uns bewegen wird. Aber wir sind hier im Stadtentwicklungspodcast und deshalb werden wahrscheinlich die Zuhörer schon fragen, wann kommen denn die 5 Fragen? Und die erste dieser 5 Fragen lautet, Ihre Lieblingsstadt, Herr Becken?
Eindeutig Hamburg. Auf jeden Fall Hamburg. In jeder Beziehung, egal wo ich zu Wort komme in Deutschland, sage ich, dass Hamburg meine Lieblingsstadt ist. Ich meine es auch so.
Warum?
Naja, Hamburg hat eine Urbanität. Hamburg ist eine grüne Stadt, eine internationale Stadt für mich. Also Flughafen, Hafen, Kulturangebot, all diese Dinge finden sich hier in Hamburg so perfekt wieder, dass ich nur hier leben möchte.
Und welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste?
Uhlenhorst, eindeutig der schönste Stadtteil für mich.
Warum die Uhlenhorst?
Weil ich dort in der Nähe wohne und sehr gerne auch in der Umgebung mich aufhalte. Plätze, Straßen, die mir sehr gut gefallen. Cafés, Möglichkeiten zu entspannen. Also Uhlenhorst ist für mich der Stadtteil.
Ich habe da auch mal gewohnt, habe ich sehr, sehr gerne gewohnt, wurde dann aber immer teurer. Ihr Lieblingsgebäude?
Ja, mein Lieblingsgebäude ist jetzt schwierig. Also ich habe hier 10 Lieblingsgebäude in Hamburg,
die werden wir sicherlich auch besprechen.
Gebaut habe, aber mein Lieblingsgebäude ist definitiv zurzeit Esplanade 41, das Gebäude, in dem ich auch mein Büro.
Das Finnlandhaus?
Das Finnlandhaus.
Was schätzen Sie daran? Weil es gibt ja auch einige, die immer da sehr, sehr kritisch drauf gucken und sagen, wie konnte man diese Türme errichten? Das war doch so eine schöne Straße vorher.
Naja, also ich finde, dass diese 3 Türme jetzt doch ein harmonisches Bild geben, ein harmonisches Stadtbild ergeben. Esplanade 41, aber auch architektonisch für mich etwas Besonderes ist, eine Architektur aus den 60ern, die wir vollständig erhalten haben, ist auch, auch unter Denkmalschutz. Wir haben es genauso wieder hergerichtet, wie es mal in den 60er Jahren geplant wurde, liegende Fassade, ich weiß nicht, ob das jetzt gleich erkannt wird, was ich damit meine, aber genau das ist das, was mich an diesem Gebäude so reizt.
Gibt es in Hamburg einen Lieblingsplatz, einen Lieblingsort, wo es ganz besonders schön ist?
Naja, also der Lieblingsplatz, den würde ich jetzt heute sehen wollen in den Kolonnaden. Kolonnade ist.
Da hätte ich jetzt gesagt, eher so ein bisschen vergessen von den Hamburgern.
Ja, genau. Deswegen ist es auch mein Lieblingsplatz. Wollte ich jetzt gerade anfügen. Also Kolonnaden wird eine Straße sein, die sich in den nächsten Jahren entwickelt. Sie ist für mich unentdeckt. Gerade der hintere Teil der Kolonnaden. Diese Straße wird sich in den nächsten Jahren entwickeln und für mich eine der schönsten Straßen werden in Hamburg.
Sie dürfen Ihren Podcast ein Gebäude abreißen. Welches trifft es?
Ja, das wird auch in den Kolonnaden sein. Das ist Kolonnaden 72. Das habe ich vor einigen Jahren erworben. Wir sind jetzt dabei, Baurecht zu erlangen.
Aus den 60er Jahren.
Genau, aus den 60er Jahren. Das Haus ist inzwischen schon freigezogen. Wir haben Bauantrag eingereicht. Wir haben einen Architektenwettbewerb gemacht, ein wunderschönes Haus geplant, das wir dort bauen wollen. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir das Alte abreißen.
Ja, wir kommen vom Abreißen zum Aufbauen. Sie haben selber eine Maurerlehre gemacht und parallel dann Ihr Abitur gebaut. Hat sich das eigentlich geprägt, so wie im weiteren Lebensweg, dass Sie es von der Pike auf quasi gelernt haben, das Handwerk?
Ich denke schon. Ich bin als Flüchtling, das hatten Sie ja vorhin schon erwähnt, hierher gekommen, nach Hamburg gekommen, habe eine ganze Zeit in einem Flüchtlingsheim gewohnt, habe es nicht geschafft, eine weiterführende Schule zu besuchen. Ich musste also etwas Handwerkliches lernen, habe ich gemacht. Hab Maurer gelernt und in der Maurerlehre dann abends, also nach der Arbeit, das Abitur nachgeholt. Das ist mir dann auch gelungen. Während der Lehrzeit, es ging noch ein bisschen weiter, habe noch ein Jahr als Geselle gearbeitet, konnte dann Architektur studieren. Danach hatte ich dann die Möglichkeit, Ingenieurwissenschaften zu studieren in Hamburg.
Interessant ist ja, dass Sie sich dann selbstständig gemacht haben, aber relativ schnell als gelernter Architekt auf die Entwicklerseite gewechselt sind. Haben irgendwie die Zahlen Sie mehr fasziniert als die Kunst?
Ja, vielleicht ein bisschen anders zu sehen. Also schnell, wirklich schnell. Ich habe tatsächlich am Freitag in Hannover meine Examensrolle übergeben bekommen und mich am Montag selbstständig gemacht. Also das war schon relativ schnell. Aus heutiger Sicht sehr blauäugig und ein wenig naiv. Und bin tatsächlich als Architekt angefangen, habe aber festgestellt, dass ich nur ein zweitklassiger Architekt bin. Also Architektur, das muss man nicht nur können, da muss man auch Talent haben. Und mir fehlt wahrscheinlich das letzte Stückchen, um erfolgreich zu sein. Und bin dann in die Schiene gerutscht, habe Häuser gebaut, also Grundstücke gekauft, Häuser gebaut und diese verkauft. Und das ist heute mein Traumjob.
Und kommt das da immer noch so durch, der Architekt, dass er selber anfängt, an den Plänen so ein bisschen rumzubasteln?
Ja, das ist ganz genau so. Einmal freue ich mich natürlich, dass ich Architektur studiert habe. Ich kann Architektur beurteilen. Ich kann sie wahrscheinlich nicht selber so perfekt entwerfen wie die Architekten, mit denen ich zusammenarbeite. Aber ich kann es ganz gut beurteilen. Und ja, es ist richtig, der eine oder andere Architekt ist hier und da dann auch mal verzweifelt, wenn ich meine, dass die Fassade doch ein bisschen höher, ein bisschen breiter und anders aussehen sollte.
Ihr Name ist ja gerade so um die Jahrtausendwende quasi permanent in den Zeitungen gewesen. Da haben Sie auch ganz viel damals mit Bothe Richter Teherani gebaut. Hamburg so ein bisschen auch zu einer führenden Stadt bei Stahl und Glas gemacht. Gibt es da eigentlich so einen Liebling, dass man sagt, das ist uns besonders gut geglückt? Oder?
Ja, also da habe ich auch wieder eine ganze Menge von Häusern, will aber jetzt hier nur eins nennen. Das ist der Berliner Bogen, für den wir auch...
Am Ankermannplatz ist er, ne?
Genau, am Ankermannplatz, für den wir dann auch 2004 den MIPIM Award erreicht haben, also der Oscar der Immobilienbranche. Das war schon eine besondere Auszeichnung, über die mich wahnsinnig gefreut hat und mich unglaublich stolz gemacht hat.
Sehen Sie es heute eher ein bisschen kritischer, so dieser Geschmack dieser Zeit? Oder ist es immer noch so Ihr quasi Favorite, dass Sie sagen, das sind genau die Häuser, von denen wir mehr brauchen?
Naja, also ich denke mal, dass das fast... Das kann man natürlich heute vielleicht noch nicht so sagen, aber in der Zukunft ein zeitloses Haus sein wird. Das ist ein Bogen, wie man vollständig aus Glas, also ein Gebäude, das eine Besonderheit hat, auch in der Klimatisierung im Inneren des Gebäudes. Also nein, ich denke mal, dieses Haus wird sich dort durchsetzen und ich schließe nicht aus, dass es in 30, 40 Jahren unter Denkmalschutz steht.
Also ich erinnere mich noch daran, dass so Anfang der Nullerjahre es große Debatten auch von den Leserinnen und Lesern gab. Wie viel Stahl und Glas Häuser wollt ihr eigentlich noch bauen?
Ja, ja.
Hat sich das so ein bisschen...
Da haben Sie recht. Das war so die Debatte gerade Anfang dieses Jahrhunderts. Das wurde wirklich kontrovers diskutiert. Es hat sich jetzt aber auch ein ganz anderer Stil herausgebildet. Damals war das der Stil in dieser Zeit und ich denke, das ist auch so in Ordnung.
Dann, als die Hafencity so an Fahrt aufnahm, haben Sie sich doch relativ zurückgehalten. Freiwillig oder unfreiwillig?
Nicht ganz. Ich behaupte ja immer noch, dass ich das erste Haus in Hafen City gebaut habe, was aber nicht ganz stimmt, weil es nicht in Hafen City liegt, nämlich, sondern genau am Rand der Hafen City, das Deichtor Center, auch mit Hadi Tarani damals gebaut, einer meiner schönsten Häuser, die ich gebaut habe, vielleicht nicht das Lieblingshaus, aber einer der schönsten Häuser, und habe mich dann zurückgehalten in dieser Zeit, weil sie eben auch nicht die richtige war. Wir hatten damals eine Krise in der Immobilienbranche, gerade im gewerblichen Bau, so wie heute auch. Und das ist der Grund, warum wir da nicht weiter gemacht haben.
Gibt es eigentlich so ein Projekt, wo man immer noch ein bisschen traurig ist? Auf demselben Platz, wo Sie sitzen, hat Hadi Tehrani gesessen und gesagt, er würde sofort seine Pläne für die Living Bridge wieder auspacken.
Ja, also das war natürlich ein Projekt, das mir wahnsinnig interessant war, für mich auch wahnsinnig interessant war. Was ganz Besonderes, eine Brücke, die mit Wohnungen bebaut wurde, an den Köpfen Gewerbeteile. Brücke selbst hat den Lose Park, also ein Park über die Elbe getragen, auf die Vettel, kleine und große Vettel. Das wäre schon etwas Besonderes gewesen. Hätte ich wahnsinnig gerne gebaut. Aber wenn Sie danach fragen, welchem Haus ich heute nachtraue, was ich gerne auch noch in meinem Besitz gehabt hätte, dann muss ich eindeutig sagen, es ist für mich das Berliner Tor Center.
Sie waren ja auch damals bei der Elbphilharmonie, als die Idee geboren wurde, mit beteiligt, ne?
Ich glaube sogar, dass ich der Erste war, der es mit auf den Weg gebracht hat. Ja, ich hatte einen Partner damals, der diese Idee hatte. Er konnte sie aber nicht umsetzen. Ich habe damals die Verbindung hergestellt.
Der Girard.
Ja, mit Herrn Girard. Die Verbindung hergestellt, Politik und ihm. Und wir beide, also Herr Girard und ich, haben dann die Anfänge gemeinsam gemacht. Irgendwann sind wir dann da ausgestiegen auf Bitten der Politik, was wir aber auch gerne gemacht haben, weil wir das auch vorher so vereinbart haben.
Vor allem auch im Nachgang, oder? Wenn Sie gesehen haben, was da noch alles kam.
Naja, im Nachgang war das in der Tat so, dass das schwierig wurde. Aber das war ein bisschen ausgemacht, muss ich ganz eindeutig sagen. Wenn Herr Girard und ich das weitergemacht hätten, wäre es definitiv nicht so schwierig geworden. Ja, es hat auch Probleme gegeben, aber in dieser Größenordnung nicht.
Also schneller und billiger wäre es dann fertig geworden. Jetzt sind wir schon mitten in der Hafen City. Da gibt es ja noch so einen relativ hohen Turm, der noch nicht ganz so hoch ist, wie er werden soll. Der Elbtower. Da haben Sie ja kürzlich Schlagzeilen geschrieben, weil Sie Mitte Juni gesagt haben, Sie basteln einem Konsortium und in den nächsten 6 Wochen soll es stehen. Ich rechne jetzt nach. Das ist schon 3 Monate her bald oder 2,5. Wie sieht's denn aus?
Vielleicht nicht ganz 3 Monate. Zu meiner Ehrenrettung, das ist vielleicht erst 2 Monate her. Aber ich sag mal so, es sieht nicht schlecht aus. Es ist in der Tat so, dass dieses Konsortium fast steht. Das muss man sagen. Es steht noch nicht.
Mit den üblichen Beteiligten. Herr Kühne hat ja im Abendblatt auch ein paar Namen genannt, die sicher nicht falsch sind.
Genau, zu den Beteiligten möchte ich mich nicht äußern. Aus Gründen, die Sie sicherlich verstehen werden. Denn ich bin hier in einem Wettbewerb. Die Beteiligten sollen mein Geheimnis bleiben, die dabei sind. Und ich hoffe, dass wir es dann bald auch so weit bekommen, dass wir endlich anfangen können, diesen Stummel zu Ende zu bauen.
Haben Sie denn das Angebot schon abgeben können?
Nein, das müssen wir auch noch nicht abgeben. Das brauchen wir erst Anfang November abgeben. Es ist vorbereitet, aber es ist so, dass wir diese Zeit auch noch brauchen, um eben die Konsorten zusammenzubekommen.
Wo hakt es denn am meisten?
In der Regel am Eigenkapital. Und wir haben auch einen Nutzer ausfindig machen können. Auch den müssen wir noch so weit mit Zahlen, Daten und Fakten bedienen, dass er eben auch endgültig zusagt.
Der wäre auch dann der gewünschte Ankermieter. Also eine,
das der wäre der gewünschte Ankermieter.
Einen gewissen Flächenhunger mitbringt.
Und ich hoffe jetzt, dass Sie nicht fragen, wer es ist.
Ich würde es natürlich zu gerne fragen, ahne aber, dass Sie sagen, das können Sie nicht sagen. Vielleicht sagen Sie mir nur, ob es ein Hamburger oder ein Auswärtiger ist.
Ich glaube, auch dazu möchte ich nichts sagen.
Tut mir leid. Schade. Ja. Ich sehe, es ist ganz diffizil. Was ja auch schwierig ist, höre ich so im Markt, ist das Problem der Fremdfinanzierung. Mir ist klar, die Konsortien oder die Partner im Konsortium bringen Geld mit, aber da muss natürlich noch eine Fremdfinanzierung obendrauf.
Also das ist in der Tat so, nach einer Eigenkapitalfinanzierung kommt dann die Fremdfinanzierung. Aber da muss ich ganz offen sagen, da haben wir sogar jetzt in den letzten Wochen Bewerbungen erhalten, dass Banken sagen, wir würden da gerne mitmachen. niemals alleine, auch niemals im Lead, aber sie wollen mitmachen und wir sind da einen sehr großen Schritt vorangekommen und ich bin da sehr guter Dinge, dass wir auch das in den nächsten Wochen geklärt haben.
Sind Sie heute optimistischer als vor 2,5 Monaten?
Auf jeden Fall.
Weil Sie damals ja auch schon Optimismus präsentiert haben. Was macht Sie jetzt noch optimistischer?
Ja, weil noch mehr Eigenkapital zusammengekommen ist und noch mehr Fremdkapital zusammengekommen ist und der Mieter, an den ich denke, immer häufiger davon überzeugt ist, dass er nur da reingehen kann.
Haben Sie noch weitere Mieter?
Ja.
Und das Hotel, von dem ja immer die Rede war, ist ja auch nicht abgesprungen.
Nein, das ist nicht abgesprungen, er ist noch da, aber neben diesen Nutzer gibt es auch noch andere.
Wie viel Prozent, so Pi mal Daumen, sind jetzt vermietet?
Wir werden ungefähr mit 50% starten, also zwischen 45 und 55%.
Das ist natürlich in den momentanen Marktverhältnissen eine beeindruckende Bilanz.
Das ist schon was ganz Besonderes, ja.
Ist es Hamburg? Ist das die Immobilie? Weil die Preise werden ja jetzt nicht so rasend günstig sein, dass da alle reingehen. Was fasziniert Ihre potenziellen Mieter an diesem Tor?
Naja, was viele vielleicht in den letzten Monaten vergessen haben, weil dieses Haus natürlich auch einen schlechten Ruf bekam und schlecht geredet wurde, das muss man schon sagen, das ist gar nicht so schlecht. Es ist herausragend geplant.
Das hat der Architekt?
Das hat der Architekt geplant, das sagt der Architekt. Aber das sagt auch der Architekt, der es tatsächlich geplant hat, Schipper Wild. Es ist wirklich ein besonderes Gebäude, eine Architekturqualität, wie wir sie in Hamburg selten bis dahin gesehen haben. Es ist ein nachhaltiges Gebäude und was vor allen Dingen, und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dieses Gebäude hat eine Infrastruktur wie kaum ein anderes. Ein Gebäude, das mit einer eigenen Autobahn ab- und zufahrt. Ich meine, wer hat sowas? Eine S-Bahn, die 25 Meter vom Haupteingang entfernt ist. Straßenzüge aus allen Richtungen, die sich dort treffen. Das ist schon etwas Besonderes. Und aus diesen Gründen glaube ich auch, dass dieses Haus ein besonderes Haus sein wird. Ein Highlight in Hamburg, ein Leuchtturmprojekt, das auch innerhalb der Bauphase vermietet wird.
Herr Kühne hat häufiger Kritik an der Politik geübt. Er würde sich wünschen, dass die dieses Projekt stärker unterstützt. Geht Ihnen das auch so?
Nein. Überhaupt nicht. Ich brauche die Stadt nicht, um dieses Haus zu bauen. Das ist überhaupt nicht der Fall, brauche ich nicht. Und ich kann nur.
Also auch als Mieter nicht.
Auch als Mieter nicht. Ich kann nur darum bitten, dass wir, wenn wir den einen oder anderen Nachtrag zu stellen haben, dass das möglichst schnell genehmigt wird bzw. bearbeitet wird. Das ist die einzige Bitte, die ich hätte. Aber ansonsten habe ich überhaupt keine Forderung an die Stadt und auch vor allen Dingen kein Argument dafür zu sagen, macht was, brauchen wir nicht.
Was könnten das für Nachträge sein? Kleinigkeiten oder
naja,
auch diese Veranstaltungshalle zum Beispiel?
Ja, wir werden im Inneren umbauen müssen. Jeder Mieter hat seine Vorstellung. Und für jeden Grundriss müssen wir einen Nachtrag stellen.
Und was kriegen Sie da für Signale, so nach dem Motto, wenn das klappt, dann unterstützen wir das? Oder?
Ja, da gehe ich von aus. Also ich glaube, da braucht man gar nicht nachtragen. Also da ist Hamburg professionell genug zu sagen, dass man natürlich hier jetzt auch möglichst schnell helfen will, dieses Projekt zu errichten. Aber ich denke nicht, dass wir dort Schwierigkeiten bekommen.
Sie sprachen kürzlich von so roundabout 500 Millionen, die wahrscheinlich nötig sind, um dieses Projekt weiterzubauen. Reicht das?
Um das Haus fertigzustellen, nein, sie, das reicht nicht.
Also wird schon noch ein bisschen ins Geld gehen. Ne? Wie schaut denn das, also Sie sind ja auch viel unterwegs, wie schaut denn das Ausland oder vielleicht auch die anderen großen Metropolen auf den Elbtower? Mit Häme, mit Neid oder?
Beides, eindeutig beides. Jeder kennt das Gebäude, egal wo man ist auf dieser Welt. Gut, ich bin jetzt nicht so viel rumgekommen in den letzten Monaten, ging einfach also nicht, weil der Elbtower bearbeitet werden musste. Aber egal, wo ich bin, jeder kennt dieses Gebäude. Ja, auch ein wenig mit Hämen. Na, kriegt ihr das dann hin? Wollt ihr dann so einen Stummel da stehen lassen? Und dann gibt es ja auch schon die eine oder andere Namensnennung für den Stummel, der da steht. Also da ist schon auch ein wenig Hämen dabei. Aber wir wollen es denen zeigen, hier wir Hamburger, dass wir das können und deswegen gebe ich mir auch ganz viel Mühe, das Gebäude fertigzustellen.
Wie wäre das noch ein bisschen so Werbung in eigener Sache? Weil Sie haben ja in Hamburg relativ viele Immobilien und auf den Standort Hamburg würde ja so ein Scheitern, ein kurzer Olaf, Sie haben eben die Spitznamen schon angesprochen, ja auch ein negatives Licht werfen, oder?
Ganz sicher. also dieses Haus nicht fertig zu kriegen, auch nach der Elbphilharmonie-Diskussion, das wäre schon ein kleines Problem, denke ich mal. Und wäre schön, wenn es klappt. Und wenn ich da mithelfen kann, wäre das noch schöner.
Glauben Sie, dass es viele Interessenten gibt, die den Elbtower zu Ende bauen wollen?
Ja, es gibt Interessenten. Wie viele, weiß ich in der Tat nicht. Das wird der Insolvenzverwalter mir auch nicht verraten. Ich weiß aber definitiv, dass es Interessenten gibt. Also ich muss mich da schon durchsetzen. Und wenn es dann nicht klappt und es ein anderer fertig macht, ist das erstmal eine gute Sache. Macht mich ein bisschen traurig, aber vielleicht habe ich dann auch mitgeholfen, eben Interessenten zu werben und die das dann letztendlich fertigstellen.
Wäre das für Hamburg nicht eigentlich ein wichtiges Signal, dass es ein Hamburger Konsortium ist, was diesen Turm dann zu Ende baut?
Ja, ganz besonders wichtig wäre das, wenn ein Hamburger das hinkriegen würde. Aber wir haben hier Interessen und wir haben gewisse Gesetze und wir haben gewisse Prozesse, denen man sich unterzuordnen hat. Und da kann das dazu führen, dass auch ein anderer Interessent hier zum Zuge kommen kann.
Kennen Sie Interessenten namentlich, die Nein. also mit dabei Nein. sind? Und mir ist klar, Sie werden jetzt keinen weiteren Namen nennen, nur einfach so rein Interesse halber. Gibt es denn einen Namen, der hinzugekommen ist in den letzten Wochen, der sich bei Ihnen gemeldet hat und gesagt hat, ich kann mir vorstellen, da einzusteigen als Teil des Konsortiums?
Nein, ich habe immer mal damit gerechnet, dass ein Interessent kommt und sagt, Mensch, wollen wir uns nicht zusammentun? Denn aus der Presse hat ja der eine oder andere auch schon gehört, dass wir doch eine ganze Menge schon erreicht haben. Nicht nur an Eigenkapital, Fremdkapital, sondern eben auch an Nutzer. Aber das ist in der Tat bisher nicht passiert.
Das sind dann doch immer die Namen, die man schon gehört hat.
Ja.
Vielleicht, wenn wir uns nochmal anschauen, Herr Benko hat ja, will ich jetzt als quasi Journalist sagen, tolle Projekte mit einer hohen architektonischen Qualität halt irgendwie nur sehr, sehr fehlerhaft quasi finanziert. Gibt es andere Projekte so in Hamburg, wo Sie sagen, das könnte ich mir auch vorstellen, das zu übernehmen
aus der Insolvenzmasse? Ich würde gerne noch das eine oder andere machen. Da gibt es ja im Gänsemarkt noch ein großes
Das wäre auch die nächste denke, Frage.
Das ist schon geregelt soweit. Aber ich würde nicht nur gerne Benko-Projekte in Hamburg umsetzen. Da gibt es ja auch andere Projekte in Hamburg, die ich gerne umsetzen. Holstenquartier zum Beispiel, also ein Traumprojekt von mir. Da war ich ja auch schon mal dran, aber ich konnte mich einfach nicht einigen mit dem Verkäufer. Aber ich denke, da wird sich jetzt auch in den nächsten Jahren was tun und werde da wahrscheinlich auch nochmal versuchen, mitzuarbeiten.
Da gibt es ja auch Hamburger Konkurrenz, weil dieses Grundstück wollen alle haben, nur nicht zu den Preisen, die Adler vorschweben.
Ganz genau so ist es. Gibt es viele Hamburger. Wir haben in Hamburg sehr viele und sehr, sehr gute Projektentwickler und einer von uns wird es machen.
Nochmal zum Gänsemarkt. Sie sagten, das sei jetzt schon in trockenen Tüchern?
Oder? Ja, ich denke, da gibt es eine Interessenlage der Kreditgeber, die sich dort geeinigt haben. Und ich glaube schon, dass das irgendwann jetzt in den nächsten Monaten, ist immer schwer zu sagen, aber da auch weitergeht.
Wie ist denn der Standort Hamburg so im Vergleich national, international? Dass wir alle gerade in der Krise sind, die auch länger dauert, als wir gedacht und wahrscheinlich auch befürchtet haben. Haken hinter, aber wie sehr trifft es den Immobilienmarkt Hamburg?
Ja, wie eigentlich alle anderen Städte auch, ob das Berlin, München, Frankfurt ist. Wir haben in diesen Städten Niederlassungen, können also die Märkte ganz gut beurteilen. Hamburg genauso. Also der Büromarkt, der gewerbliche Markt, der liegt da nieder. Das kann man schon so sagen. Ja, natürlich werden wir nächste Woche wieder veröffentlichen, ein paar hundert Quadratmeter vermietet zu haben, das sind aber Ausnahmen. Es ist wirklich schwer, hier zurzeit in Deutschland gewerbliche Immobilien an den Mann zu bringen. Aber ich bin jetzt 45 Jahre im Geschäft. Das ist meine vierte Rezession, in der ich stecke.
Ist es die schlimmste?
Ja, es ist die schlimmste, weil sie so schnell gekommen ist und auch so heftig gekommen ist. Gerade was den Zinsmarkt anbelangt, Baukostensteigerung, Lieferschwierigkeiten.
Corona.
Corona, da gab es schon eine ganze Menge, die hier zusammengekommen sind, die dies zur schwersten Krise gemacht haben, die ich erlebt habe. Aber letztendlich sind die Merkmale überall gleich. Nach einer Krise kommt wieder eine Erholungsphase und das wird etwa noch 3, 4, vielleicht 5 Jahre dauern. Ich bin gern dabei.
Europaweit ist Deutschland besonders betroffen, vielleicht neben Schweden, von der Immobilienkrise?
Also Deutschland ist tatsächlich das Land, das am schlimmsten betroffen ist, aus meiner Sicht, soweit ich das auch beurteilen kann. Andere Länder haben auch diese Probleme, aber nicht in dieser Massivität.
Und wenn wir dann deutschlandweit gucken, Hamburg besonders betroffen, eher weniger, Mittel?
Nein, Hamburg, denke ich mal, schon besonders betroffen. Also alle Ballungszentren, so will ich mal sagen. Berlin, Frankfurt, München, Hamburg, das kann man gleich sagen. Düsseldorf vielleicht noch etwas schlimmer als andere Städten. Die sind wirklich besonders betroffen. Aber andere, das gleicht sich schon sehr aus im Umsatz der vermieteten Flächen oder in der Neubautätigkeit.
Weil Sie gerade sagten, Sie sind 45 Jahre im Markt, da haben Sie ja einige Schweinezyklen erlebt. Sind wir denn jetzt schon so weit im Tal angekommen, dass es bald wieder aufwärts geht? Weil man hört ja doch, oder sieht es auch, wer mit offenen Augen die Stadt geht, Schockstarre. Keiner baut noch, ja. Wenn ich eben muss und zu Ende bauen soll. Also anfangen tut derzeit gar keiner mehr. Das heißt ja, irgendwann müsste sich dann der Markt wieder drehen.
Ja, die Bodenbildung, wie wir das immer so sagen. Also ich will das hier mal etwas differenzieren. Im Wohnungsbau, denke ich, sind wir gerade dabei, in eine neue Boomphase einzutreten. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir im Wohnungsbau im nächsten und übernächsten Jahr ein Boom haben werden, eine große Nachfrage nach Wohnflächen, die dann auch gebaut werden. Das ist im Wohnungsbau schon soweit. Im gewerblichen Bau, denke ich mal, werden wir irgendwo Ende nächsten Jahr, übernächstes Jahr die Talsohle erreicht haben. Zinsen werden sich verändern, sind gerade dabei, sich zu verändern. Die Inflationsrate hat sich auf 2,2% reduziert. Daraufhin werden auch die Zinsen reduziert werden. Die Neubautätigkeit ist seit 3 Jahren eingestellt. So kann man das etwas überzogen sagen, was dazu führen wird, dass es eine Nachfrage nach Neubauten geben wird in 2, 3 Jahren. Und dann geht es da wieder weiter, ganz normal. Es wird ein anderer Markt da sein, das muss man auch sagen. Der Markt wird definitiv kleiner werden, das muss man auch sagen. Aber die Akteure, die sich mit diesem Markt beschäftigen, die werden auch weniger. Insofern ändert sich für uns nichts.
Die Glücksritter fliegen raus.
Ja.
Vielleicht abschließend, wir müssen nämlich schon wieder zum Ende kommen, weil Sie vorhin sagten, dass Sie an die Kolonnaden investieren. Also gerade die Zweifel an der Innenstadt sind ja Deutschland, Europa, weltweit schon da. Und in Hamburg nochmal besonders, weil wir jetzt ja in Kürze auch mit dem Überseequartier noch Zusatzkonkurrenz sehen. Sie glauben an die Innenstadt?
Ich glaube an die Innenstadt. Ich glaube auch darum, dass sich die Innenstadt neu erfinden wird. Sie wird belebter werden, ganz sicher. Natürlich auch mit ganz anderen Anbietern. Also es wird nicht mehr diese großflächigen Angebote in Sachen Textilien oder andere Bereiche geben. Das wird Ganze wird urbaner, viel Gastronomie, viele Erlebnisbereiche. Und gerade solche Straßen wie Kolonnaden, die ja noch den Stil des Anfang des 19. Jahrhunderts haben, 20. Jahrhundert, das sind besonders schöne Häuser, die sich eben eignen, genau so eine Atmosphäre herzustellen, in denen sich die Menschen wohlfühlen werden. Diese Straße wird jetzt auch neu gestaltet, übrigens komplett von Upstead, von oben bis unten, wenn man so will. Es wird dort Aufenthaltsbereiche geben, wie sie kaum in Hamburg wiederzufinden sind. Diese Straße wird einen großen Erfolg haben.
Ich bin gespannt. Ich bin auch ein bisschen gespannt, wie der Architekt Dieter Becken da sich so ein bisschen quasi verwirklicht, weil man muss ja sagen, die lebt ja eigentlich von ihrer architektonischen Qualität.
Ja.
Und das Gebäude, über das wir geredet haben, hat jetzt nicht die Qualität. Also ja. Muss man da sensibel auch fast so ein bisschen harmonisch bauen, damit es sich so auffällt? Oder soll das bewusst so ein Konterpunkt
werden? Sie haben es auf den Punkt gebracht. Sie sind ein guter Architekt. Genau so muss man es machen. Das haben wir auch gemacht. Schade, wenn ich gewusst hätte, dass Sie das so interessiert, hätte ich Pläne mitgebracht. Die sind nämlich schon da. Und wunderbare Häuser, die sich sehr, sehr, sehr gut in das Stadtbild dieser Straße einbinden. Also ich glaube schon, dass die Hamburger begeistert werden, wenn wir dieses Haus fertiggestellt haben.
Das Schöne ist, dass zum Podcast auch mal ein Zeitungsartikel erscheint. Da können wir es dann ja vielleicht zeigen.
Sehr
kann jeder das Abend da zur Hand nehmen und schon mal einen Blick drauf werfen.
Sehr gerne, Frau Pinel wird Ihnen sicherlich die Pläne zur Verfügung stellen.
Wenn wir jetzt zum Abschluss wetten sollen und ich sage, vor Ende 2025 wird am Elbtower nicht ein weiterer Stein bewegt, halten Sie dagegen?
Ja.
Sie glauben, früher wird...
Das wird in 25, denke ich, weitergehen.
Und dann wäre man ja 2027 spätestens...
Ja, 28. Wir werden 3 Jahre brauchen, um das fertigzustellen, was da begonnen wurde, das große... Die große Arbeit wird darin stecken, eben das Innere zu bauen, eben für die Mieter diese Flächen zu entwickeln und zu bauen. Das wird 3 Jahre in Anspruch nehmen. Wir haben uns auch ein weiteres Jahr genommen, um eben das Haus dann mängelfrei zu machen auch vielleicht den einen oder anderen Mieter-Nachzügler noch unterzubringen. Also in 3 Jahren ist es fertig und in 4 Jahren ist es voll vermietet in Hamburg zur Verfügung.
Und dann sieht der Markt wahrscheinlich auch schon wieder anders aus.
Dann sieht er ganz anders aus.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wir in diesem Podcast noch häufiger über den Elbtower reden werden. Heute haben wir es getan, Herr Becken. Schön, dass Sie da waren.
Danke.
Und ja, schalten Sie wieder ein, liebe Zuhörer, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.